Im Kern von Kulturen stehen Gedanken. Sie sind die Kristallisationskerne gesellschaftlicher Strukturen und sie kristallisieren aus den Bedingungen menschlicher Lebenswelten. Hä? Sie sagen mir, wer ich sei, wo ich stehe, wie die Welt sei und wie sie sein sollte, wovor ich mich fürchten soll und was ich ersehnen kann, was Glück ist und was Leid, was gut und schlecht und wer gut und wer schlecht und weshalb. Sie bestimmen, was ich sehe, wie ich es sehe und was ich tue. So erschaffen Gedanken die Welt. Was sagt die da? Die Eroberungsgesellschaft beruht auf dem Krieg. Ihr begehrtestes Gut ist die Macht. Ja. Die Eroberungsgesellschaft ist eine Gesellschaft im Krieg. Ihr Kerntrauma ist das Trauma von Täter und Opfer. Täter und Opfer ist ein Kernthema unserer Gesellschaft. Was sagt die da? Alle 4 Wochen dienstags von 13 bis 14 Uhr in der Wiederholung am Donnerstag um 12 Uhr auf der Wüstenwelle auf 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 und weltweit via Livestream auf www.hoeste-welle.de. Heute serviere ich allerlei Mikro-Mikros, garniert mit Improvisationen von Klimper und Jaul. Wie Eroberungsgesellschaft oder auch K wie Krieg. Sie erheben sich wie die Häupter einer Hydra, die immer zahlreicheren populären Verkünder der einfachen Antworten und die, deren einfache Antworten so klassisch wie fatal sind. Sie sind die Manifestationen des Schattens unserer Gesellschaft. Hemmungslose Gier, Größenwahn, blinder Egoismus, geistige Primitivität und absolute Verantwortungslosigkeit, Der virulente Kern einer weltweiten Grundordnung, die ein ganz bestimmtes Welt- und Menschenbild sowie die passenden Handlungsanweisungen hervorbringt. Naja, so ist die Welt nun mal, mag der eine oder andere jetzt sagen. Es ist halt so und das ist unsere Natur. Wirklich? Ist eine andere Gesellschaft denn denkbar? Naja, denkbar ist alles. Stellen wir uns also eine Gesellschaft vor, die ihren Mitgliedern eine optimale persönliche Entwicklung in Gemeinschaft und gegenseitigem Respekt ermöglicht. Stellen wir uns nicht weit davon entfernt eine andere Gesellschaft vor, eine des Mangels, der Frustration und der Aggression, die nach außen gekehrt wird, militärisch. Was wird wohl geschehen? Für die siegreiche Ordnung möchte ich eine Benennung vorschlagen. Eroberungsgesellschaft. Für die Eroberungsgesellschaft ist der Krieg der Vater aller Dinge. Der erfolgreiche Räuber ihr Held. Oberste Priorität ist Macht und Machterhalt. Die beständige Frage ist, wer befiehlt wem? Es ist eine Gesellschaft der Sieger und der Besiegten. Der Verlierer muss sich unterwerfen. Das zentrale Mittel ist der Kampf. Kampf um, Kampf für, der Wettbewerb, die Rivalität. The winner takes it all. Ruhm und Ehre oder Schmach und Verachtung werden wichtige Regelungen des Zusammenlebens, denn natürlich braucht auch diese Gesellschaft Zusammenarbeit. Die Regeln müssen nicht nur bestimmt, sondern auch durchgesetzt werden durch einen, der die Macht hat, sie durchzusetzen. Tritt ein Problem auf, wird derjenige ausfindig gemacht, der die Verantwortung dafür übernehmen muss, der die Schmach übernimmt, der bezahlen muss oder ausgemerzt wird. Der Verlierer. Folgerichtig ist auch das Mittel gegen die Bedrohung der Ordnung der Kampf. Die Ordnung muss von allen respektiert werden. Abweichungen in Tat oder Wort dürfen nicht geduldet werden. Die Eroberungsgesellschaft kennt nur das Entweder oder. Werden die Konflikte zu groß, wird der Ruf nach einem starken Mann laut, dem Übervater und Überheld, der alles richten kann mit seiner Macht und Größe. Nicht die Gesellschaft, denn in der Eroberungsgesellschaft ist das Individuum ein rivalisierendes, sein primäres Ziel, die eigene Stellung. Wer befiehlt wem? Nur die Regeln der Mächtigeren halten es in der Zusammenarbeit und Bündnisse zum Machtgewinn und Machterhalt. Wer das Sagen hat, hat die Verfügungsgewalt. In der Eroberungsgesellschaft ist der Übergriff selbstverständlich. Die Verletzung, die heimlich empfundene oder offen erlebte Demütigung fokussiert sich auf den Ehrlosen, den Besiegten, den Außenseiter. Sie ist die immer wieder aufgebürdete Schmach des Opfers. Das dahinterstehende Trauma ist das des Täters und des Opfers oder Opfer. Oder Täter, wer kein Opfer sein will? So gibt es immer wieder Sieger und Besiegte. Und Revanche. Der Krieg hört niemals auf. Und das soll er ja auch nicht, denn schließlich ist er der Vater aller Dinge. Aber wir hier haben doch Frieden und Demokratie, oder? Nun, die schlaueren Adepten der Eroberungsmentalität haben längst ein verheißungsvolleres Feld entdeckt. Den Kapitalismus.
Sie schwirren herum. Immer um meinen Kopf herum. Sie schwirren herum. Und machen mich ganz dumm. Sie schwirren herum. Viele kleine bunte, schwarze, weiße, rote, grüne, blaue, gelbe, violette, weiß getupfte, quer gestreifte und karierte Gedankenmücken, die tun sich dran entzücken. Wenn sie mich verrücken.
Elviras ABC. E wie Ehre. Die Deutschen haben keine Ehre. Was für ein Glück. Sie haben dafür die Würde des Menschen. Und die ist unantastbar. Sie ist das verbriefte Geburtsrecht eines jeden Menschen, unabhängig von Geschlecht, Rang und Reichtum, Religion und Herkunft. Die Würde darf niemandem entzogen werden, nicht einmal dem, der die Regeln bricht. Sie ist verbunden mit jenem Respekt vor dem Individuum, der die Grundlage ist für eine Demokratie. Also, ist sie denn ganz aus unserer Gesellschaft verschwunden? Die Ehre? Die Ehre bezeichnet in der hierarchischen Gesellschaft den Rang einer Person, einer Sippe, einer spezifischen Gruppe. Sie ist die symbolische Währung der Macht oder zumindest des gesicherten Platzes innerhalb des sozialen Gefüges. Ihre Beschädigung oder gar ihr Verlust ist mehr als nur eine Kränkung. Die Schädigung des Ansehens, der Verlust der sozialen Identität kann bis zum Verlust der Existenz führen. Sie muss unter allen Umständen gewahrt werden. Die Ehre verbietet jegliches kritisches Reflektieren der eigenen Handlungen. Wer es trotzdem tut, ist Nestbeschmutzer, Verräter. Er schwächt die eigene Position, bringt die Seinen in Gefahr. Die Deutschen haben ihre kollektive Ehre mit der Niederlage des Zweiten Weltkrieges verloren, genauer gesagt, als die Gräuel offenbar wurden, mit denen ein einig Volk unter einem Führer das Übel als das andere ausrotten und die Welt erobern wollte. Ein segensreicher Verlust. Die Deutschen waren gezwungen, über ihr Verhalten nachzudenken. Wie konnte man Menschen so etwas antun? Wie konnte das geschehen? Und vor allem, wie kann man verhindern, dass es wieder geschieht? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Mondleiter hinauf. Heute Abend ist der Mond wie eine Kinderwiege. Heute Abend schaukeln wir im Mond und wir spielen Sternen hüpfen. Heute Abend surfen wir über die Milchstraße. Heute Abend steigen wir die Mondleiter hinauf und wir spielen Xylophon mit den Sternen. Schaukeln im Mond und spielen Sternenhüpfen und gleiten über die Milchstraße, du und ich, Hand in Hand. Heute Abend, und ich bin hier und du bist dort, aber wir treffen uns am Ende der Mondleiter und reisen die Milchstraße entlang. Vielleicht kommen wir bei Peter Pan an. Oder auch nicht. Vielleicht finden wir eine ganz eigene Insel. In den Wolken, in den silbernen Wolken im Mondlicht. Und wir spielen Sternen-Xylophon und hauchen Lieder über die Welt. Die Ehre hat in der jüngsten Zeit eine kleine Metamorphose durchgemacht. Sie versteckt sich in der Beleidigung. Die Beleidigung hat eine rasante Karriere gemacht. Sie wird gerne als verbale Waffe genutzt. Sie dient als Beweismittel, als Ersatz für Argumente. Sie trennt Täter und Opfer. Sie ist das Mittel, mit der man den Täter markiert, da der Beleidiger, da die Beleidigten, die Opfer. Der Opferstatus ist in letzter Zeit sehr begehrt. Jedes und jeder scheint Opfer zu sein, wird bedroht von diesen und jenen Tätern. In den letzten Jahren gibt es immer mehr Beleidigte und immer mehr Täter und immer mehr Opfer und jedes ist Opfer und jedes drängt sich darum, das noch größere beleidigte Opfer zu sein. Ich bin Opfer oder Opferverteidiger. Dann kann ich mit dem Finger auf den Beleidiger zeigen und schreien, da der Täter. Und der Finger weist immer von mir weg. Wer Menschen in Täter und Opfer aufteilt, lebt in einem Zustand permanenter Bedrohung, lebt in einem Zustand des latenten und bisweilen auch ausbrechenden Krieges.
Wozu sind denn all die nervigen Leute da? Damit du was zu lachen hast. Worüber soll ich mich denn sonst aufregen? Und ist es nicht toll, dass es so viele doofe Leute gibt? Da kann man sich so schlau fühlen. Und so richtig wütend werden. Also das lasse ich mir nicht gefallen. Nein, das lasse ich mir bestimmt nicht mehr gefallen. Und das auch nicht und das auch nicht und das auch nicht. Nun warten wir nur mal ab, bis wieder so eine dumme Nuss herkommt und meint, sie könnte uns einmachen. Bidi, 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 bidi sind dann all die fürchterlichen Sachen da? Das ist, damit du ein bisschen Pfeffer in deiner Lebenssuppe hast. Und du hast doch neulich erst gesagt, Vanillemilch, diese Vanillemilch, die ist mir zu süß. Und da muss ein bisschen Salz rein. Und es muss ein bisschen Chili rein. Ins Leben. Und dann beschwerst du dich. Wir beschaffen dir all diese Gewürze. Und du stehst da, ich will alles in Zuckerwatte, in Zuckerwatte. Ich hatte schon Zuckerwatte. So süß. Na ja, ab und zu mal. Biri, 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 bam, bam, bam. Wozu sind alle diese schreckerlichen Sachen da? It's an adventure tour.
Elviras ABC. Heute Opfer. Opfer sein ist sehr begehrt. Wer Opfer ist, muss sich nicht hinterfragen. Verantwortlich sind die anderen. Wer Opfer ist, ist stets im Recht. Wer Opfer ist, darf Täter anklagen. Wer anerkanntes Opfer ist, hat die Deutungsmacht. Wer sich als Opfer sieht, befindet sich im Krieg und inszeniert ihn täglich neu. Opfer werden Täter. Täter und Opfer ist nicht nur eine real erlebte Erfahrung, eine Verletzung der Psyche, es ist auch ein Deutungsmuster, eine Grundlage für die Wahrnehmung der Umgebung. Und nicht nur das, es ist auch eine moralische Einordnung, eine Positionierung mit politischer Wirkung. Dieses Muster Täter und Opfer kann als Gefäß für verschiedenste Belange dienen. Eine dumpf gefühlte Machtlosigkeit findet ein Ziel. Da ist das Böse. Da, die da sind es. Das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden, findet die Möglichkeit, sich zu artikulieren. Und die genau umrissene Gefahr triggert eine Wut, die sich endlich Bahn brechen kann, da sie ein Ziel findet. Vielleicht liefert sie aber auch einfach nur das Gefühl des Lebendigseins und des Verbundenseins mit anderen. Ich bin Außenseiter, aber drinnen in der Gruppe der Außenseiter, die so sind wie ich. Ich bin als Außenseiter Opfer und tapferer Kämpfer in endlich in Gemeinschaft. Meine Machtlosigkeit endet in der Wut. Ich bin. Probleme werden personalisiert. Es geht nicht mehr darum, eine Sachlage zu klären, um Lösungen zu finden, sondern darum, die eigene Weltsicht zu etablieren, die eigene Identität zu festigen und vor allem den Feind zu besiegen. Eine solche Wahrnehmungsstruktur ordnet einfach und übersichtlich die Welt, verwandelt Angst in Wut und kanalisiert die Wut, verleiht eine befriedigende Identität, zieht Gräben, errichtet einen Kriegszustand und spaltet die Gesellschaft.
Ja, das ist sie, die kleine Müh, die hat so rote Haare. Ja, das ist sie, die kleine Müh, die kleine Müh, die kleine Müh, mit ihren feuerroten Haaren, mit ihren feuerroten Haaren. Und die kleine Müh, die hat so spitze Zähnchen. Und die kleine Müh, die lacht gern. Und wenn sie lacht, klingt das. Die hat kleine spitze Zähnchen. Und irgendwo in mir drin ist auch so eine kleine Müh. Kennst du sie? Kennst du die kleine Müh? Die kleine Müh, das ist eine, die lebt im Mumientrolltal. Und die kleine Müh, die ist wirklich ganz klein. Und sie hat feuerrote Haare und spitze Zähnchen. In mir. Und manchmal wartet sie, dass so etwas passt, das ihr überhaupt nicht passt. Und dann schaut sie aus meinen Augenwinkeln raus und sagt, es ist aber jetzt ein Graus. Ich bin ja so ein nettes Mädchen. Naja, okay, ein spätes Mädchen, aber ein nettes Mädchen. Und diese kleine Müh, die ist ein bisschen argbissig, gell? Aber es gibt so Weiber. Ja, vor allem Weiber. Es gibt niemanden, der so hinterfotzig sein kann wie Weiber. Es gibt auch hinterfotzige Männer, das gibst du, aber ich mag ja Frauen, aber. Kennst du das? Schokoriegel mit Glassplittern? Ja. Und dann tun sie so unschuldig. Und alles ist nur zu deinem Besten. Nur zu deinem Besten. Und wenn du versuchst zu erklären, dass du das, was zu deinem Besten ist, eigentlich gar nicht haben willst. Wie kannst du nur? Was für eine Beleidigung! Und dann kommt die kleine Müh mit ihren spitzen Zähnchen. Und ich sag zu mir, beiß sie doch mal, die blöde Kuh.
G. Nein, nicht wie G. Punkt. Wie gendern. Ich wollte mich nie gendern lassen. Gerade als junge Frau nicht. Ich habe immer genickt, wenn meine Freundinnen, die so feministisch gesinnt waren wie ich, ihre Argumente brachten. Sie waren und sind ja so einleuchtend und berechtigt. Und Luise Pusch ist großartig. Aber ich wollte mich nie wirklich gendern. Ich hasste diese Kategorien, in die alles gestopft wird. diese normierten Fächlein. Ich hatte immer das Gefühl, über jedes dieser Fächer hinauszuquellen, diese unpassenden Aschenbrödelschuhe. Ich bin mehr, ich bin viele und ich verändere mich mit jeder Situation, mit jeder Begegnung, mit jedem Gegenüber im Laufe der Zeit. Ja, all diese Dinge sind da, meine Biologie, meine gesellschaftlichen Rollen, meine Erfahrungen und Prägungen, meine individuelle Persönlichkeit, meine Umgebungskultur und die Mentalität, an die ich gewohnt bin. All diese Dinge gehören zu mir. Sie sind um mich herum. Aber wenn ich sie wahrnehmen, erfassen, betrachten will, dann bin ich all das nicht. Ich bin neutral. Ich bin das, was beobachtet. Ich brauche einen Abstand, um all das zu sehen. Und es ist gut, das zu sehen. Dann verschieben sich die Kraftverhältnisse. Ich werde weniger von meinen unbewussten Impulsen und Identitäten beherrscht. Ich werde souveräner, klarer, handlungsfähiger. Bin mehr in meiner Mitte. All das, mein So-Sein, mein Dasein, mein So-Sein in diesem Dasein, um mich herum. In einer Sendung zweier junger Frauen hörte ich ihr Gespräch über Queer. Die eine qualifizierte sich als Queer, Romance, No Sex, wenn ich es richtig verstanden habe. All diese Zungenbrecherbezeichnungen sind inzwischen an mir vorbeigerauscht. Die eine fragte die andere, wozu all diese Kategorien? Die andere meinte, so könne sie ihre Peer Group finden und ihre Ausrichtung könne sich ja auch ändern. Das fand ich allerdings einleuchtend und probat. Als ich jung war, gab es hetero, homo und bi. Ach ja, und dann all diese Abweichungen, Sadomaso und promiskuitiv und sonst noch einiges. Ich fand, dass es diese Normierung nicht geben sollte, dass es einfach ein weites Feld ist, das seine Grenzen da haben sollte, wo Mensch sich selber und oder anderen schadet. Wobei man natürlich sofort streiten kann, wie Schaden definiert sein soll. Inzwischen gibt es ja all die queeren Opfer und die blöden Zissen, die endlich mal einsehen sollen, dass sie sich schämen müssen, dass sie keine Ahnung haben, weil sie ja privilegiert sind und darob keine Probleme haben, weil sie bequem in alle Schachteln hineinpassen, oder? Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel scheint der heutigen Menschheit zumindest via Identitätspolitik abverordnet worden zu sein. Lauter kleine Schächtelchen und noch kleiner. Mag ja nett sein von wegen Peer Group. Aber wo bleibt die Menschlichkeit, die viel mehr umfasst? Und auch die Perspektive des anderen zumindest bis zu einem gewissen Umfang erfassen kann. So viele Welten.
Es gibt so viele Welten. Es gibt so viele verschiedene Welten. Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt. Jeder Mensch lebt in seinem eigenen Klang. Jeder Mensch lebt in seinen eigenen Geschichten. Jeder Mensch lebt in seinen eigenen Bezügen. Jeder Mensch, jeder lebt in seinen eigenen Farben. wohl wäre, wenn wir wandern können? Ein kleines bisschen können wir es, wenn wir einen Film sehen oder einen Roman lesen, ein Lied hören oder mit jemandem sprechen. Wir alles in unserem eigenen Licht. Und manches begreifen wir nicht. Aber ist es nicht geheimnisvoll? Aber ist das nicht ganz wunderbar zu ahnen? Ich denke da an Romy. Romy hat mir ein Buch geschickt. Romy schreibt Haikus. Und Romy kennt Mörike. Kennt ihr Mörike? Manch von euch sicher, aber ich kenne Mörike nicht. Aber Romy kennt Mörike. Und Romy hat Gedichte geschrieben, die sich Mörike annähern. Und dann dachte ich, das ist eine ganze Welt, die ich nicht kenne. Da ist eine Art von Licht, das ich so noch nie gesehen habe. Ist es nicht wunderbar? Die Zeit der Entdeckung ist nicht vorüber. Man kann immer noch reisen. Aber man muss genau hinschauen und genau hinhören. Und ein bisschen vergessen, wer man selber ist. Es gibt so viele Welten. Es gibt viele Welten, in denen man reisen kann. Fangen wir damit an.
Elviras ABC. N wie Natur. Natur, die gibt's gar nicht. Wie bitte? Natur, das ist das, was uns umgibt, das, was uns ausmacht.
Ach wirklich? Alles Kultur.
Das geht gegen meine Natur, das ist wieder natürlich. Natürlich, alles Bio oder was? Natürliche und naturidentische Inhaltsstoffe. Wir hören's schon, die Natur, die hat's in sich. Tatsächlich steckt sie ja auch in dem heute allgegenwärtigen Bio. Die Natur erscheint bisweilen als quasi göttliche Wesenheit. Was soll das heißen? Natur. Die allgemein gefassteste Bedeutung könnte Mensch beschreiben als das, was vom Menschen unabhängig existiert, wächst, uns umgibt und uns ausmacht. Wir sind auch Natur und wir gehen gerne in die Natur. Da könnten schon die ersten Einwände kommen. Das, was uns umgibt, ist Kulturlandschaft. Und wir selbst, wir sind schon lange nicht mehr natürlich. Wir haben uns selbst domestiziert. Ohne unsere Kultur würden wir wohl zugrunde gehen. Was da dahinter steckt, ist eine Auffassung von Natur als vom Menschen unberührt. Die Natur ist des Menschen bester Freund. Die Natur ist gnadenlos. Nun, beide Sätze sind ebenso falsch wie richtig. Sie sind vom Menschen ausgedacht korrekt. So kann Mensch die Natur empfinden. Aber die Natur kennt weder Freundschaft noch Gnade. Sie ist keine Person. Sie ist einfach. Ja, wie ist sie denn?
In den Begriffen unnatürlich, widernatürlich klingt etwas an, das in dem Adjektiv entartet deutlich zum Ausdruck kommt. Eine moralische Wertung. Nachdem die Religion ihr Monopol der Weltdeutung verloren hatte, rückten andere Begriffe an die Stelle der göttlichen Verfügung. Die Natur des Menschen, die Natur von Mann und Frau, die Natur der Sexualität beispielsweise. Nur, die Natur verfügt nichts. Alles, was zu beobachten ist, ist auch in der Natur des Menschen angelegt. Selbst das, wovor uns graut. Sonst gäbe es das nämlich nicht. Die Natur bringt das alles hervor. In dieser Betrachtung umfasst der Begriff Natur all die Bedingungen, die auf Lebewesen und ihre Umgebung bestimmend einwirken, Landschaft, Klima und die Gesamtheit der darin enthaltenen Lebensformen und ihre Verflechtung. Sie beinhaltet hier den Begriff der Evolution. Evolution wurde in der Vergangenheit als Treppchen gesehen, das Stufe um Stufe zu ihrer Krönung führt, dem zylindertragenden Mitteleuropäer. Tatsächlich ist Evolution ein fortwährender Prozess, der nicht zwingend das Größte, Schönste, Beste, Perfekteste hervorbringt, sondern schlicht das, was sich unter den gegebenen Umständen gerade am besten durchsetzt. Das heißt, sich erfolgreich vermehrt. Das muss nicht das sein, das sich morgen erfolgreich vermehrt. Und es bedeutet, dass alles fließt. Nichts ist fest, keine Art, keine Natur von. Also taugt der Begriff Natur gar nichts. Oh doch, wenn Menschen, beispielsweise Tiere, die in freier Wildbahn große Sprünge machen, in kleinen Käfigen halten, dann ist das gewiss nicht artgerecht. Es ist definitiv widernatürlich und moralisch zu verurteilen, so Mensch denn eine Empathie, die andere Lebewesen mit einschließt, wichtig ist. Und was ist mit natürlichen und naturidentischen Inhaltsstoffen und dem allgegenwärtigen Bio? Nun, natürliche Stoffe wurden aus der Natur, in diesem Fall pflanzliches oder tierisches Material, extrahiert. Naturidentisch wurde vom Menschen hergestellt, hat aber dieselbe chemische Formel wie die entsprechenden natürlichen Stoffe. Natürlich heißt aber nicht zwingend gesund. Knollenblätterpilze sind auch Natur. Es gibt sie unabhängig vom Menschen. Mit Bio geraten wir allerdings in eine andere Diskussion, in die um korrekte Labels und Werbestrategien. Also, was ist das Problem? Gibt es hier eins? Nun, dieser Beitrag soll zur Klärung von Begriffen beitragen. Okay. Solange der Begriff Natur mit Ideologien und Emotionen aufgeladen ist, lässt er sich manipulativ verwenden. Etwas erscheint als gesund und richtig oder eben als verwerflich. Beispielsweise, indem man Sexualität zwischen zwei Personen desselben Geschlechts als widernatürlich bezeichnet, wird eine höhere Ordnung suggeriert, die so gar nicht existiert. Andererseits haben wir aber eine Natur, sprich bestimmte Anlagen, und wenn wir wollen, dass wir nicht mehr so gemein zueinander sind, dann reichen moralische Regeln nicht. Das hat die Vergangenheit sattsam gezeigt. Wir müssen wissen, wie wir ticken und wie unsere Körper funktionieren, denn Körper und Geist sind nicht so ganz unabhängig voneinander, wie sich auch heute noch so mancher das wünscht. Wir müssen wissen, wie das, was uns umgibt, das wir Natur nennen, funktioniert, sprich, was wir anrichten. Dazu benötigen wir eine neutrale Betrachtungsweise, eine wissenschaftliche Betrachtungsweise. Die wird allerdings keine endgültigen Ergebnisse liefern, denn Wissenschaft ist ein Prozess, keine Offenbarung. Aber damit sind wir schon wieder bei einem anderen Buchstaben dieses Alphabets. Was ist ein Naturgesetz? Ein Naturgesetz ist, wenn ich die Tasse, die ich in der Hand halte, loslasse, fällt sie zu Boden. Das ist dann eine Tatsache. Während sie fällt, kann ich noch der Meinung sein, oh, jetzt ist sie hier. Oder die ist schon mal runtergefallen, da ist auch nichts passiert. Wenn dann der Henkel abbricht, kann ich der Meinung sein, die ist nicht kaputt, kann ich noch verwenden oder die ist kaputt, kein Henkel mehr, geht gar nicht. Kaputt oder nicht kaputt, beides ist als Meinung in diesem Fall korrekt. Die Meinung, da ist gar nichts passiert, werde ich spätestens, wenn ich zähneknirschend die Kaffeelache von meinem Boden aufwische, als Falschaussage enttarnen. Genau, das ist dann keine Meinung mehr, sondern eine Falschaussage.
Durch dein Fenster kommt diese seltsame Vogel, der so seltsam singt, immer springt und klingt, dieser seltsame Vogel. In immer neuen Federn, mal bunt, mal grau. Schau, 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 was da durch dein Fenster schlüpft und über deine Tasten hüpft. Dieser seltsame Vogel, der immer singt, manchmal ein wenig schräg ist und manchmal ein wenig wild wird und manchmal einfach träumt und träumt und träumt und träumt. Schau, dieser Vogel, schau, dieser Vogel, schau, dieser Vogel, was er für Ideen spinnt, dieser Vogel, der ein wenig spinnt. Schau, dieser Vogel, was er alles fängt, für kleine Grillen bringt, Grillen bringt. Entschollen springt dieser seltsame Qualtvogel. Vogel, 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 sind sie, was ist dein? Dieser kleine seltsame Vogel, lass ihn.
Elviras ABC. W wie Wissenschaft. Wissenschaft unterscheidet sich nicht von Religion. Das erklärte die Teilnehmerin eines Gesprächskreises, die im Übrigen auch die feste Überzeugung vertrat, meine Geschichten verfolgten den Zweck, über andere Menschen herzuziehen. Letzteres könnt ihr ganz leicht nachprüfen unter all das irre Zeug. Ersteres, nun, dazu müsste eventuell auch geklärt werden, was Religion denn nun ist. Und das ist ein Thema, mit dem sich locker ein Abend füllen lässt, denke ich. Also wenden wir uns der Wissenschaft zu. Wissenschaft bezieht sich im Gegensatz zur Religion auf all das Diesseitige, das messbar ist. Und damit wird die Sache schon etwas, naja, haarig. Denn inzwischen spielen sich viele Messungen in Bereichen ab, die nicht mehr für jeden einsehbar sind. Wir müssen sie also glauben, genau wie die Studien, von denen wir nicht wissen, worauf sie beruhen oder ob sie korrekt durchgeführt wurden. Dabei dient Wissenschaft als Argument gerade auch für politische Forderungen. Also doch einfach nur eine Variante der Religion? Nein. Denn anders als bei den Offenbarungen religiöser Eliten wird hier der zweifelnde Ketzer weder legal bedroht noch aus der Wissenschaftsgemeinschaft ausgestoßen. Er muss beweisen, dass seine Kritik wissenschaftlichen Kriterien folgt, also nachvollziehbar und nachprüfbar ist. Das ist und bleibt das entscheidende Grundprinzip, auf das sich Wissenschaftler immer wieder berufen können und müssen. Wissenschaftler sind verpflichtet, die Grundlagen ihrer Forschung offenzulegen und überprüfen zu lassen. Wissenschaftliche Erkenntnisse haben dadurch oft etwas Vorläufiges. Sie können durch neue Erkenntnisse verändert oder gar ersetzt werden. Sie bieten nicht die Sicherheit einer religiösen Offenbarung. Und gerade dadurch eine größere Sicherheit. Bei einem Religionsführer entscheidet die politische Macht, die hinter ihm steht, ob an seine Verkündigung geglaubt werden muss. Nun, das mag auch auf manche Wissenschaftler zutreffen. Aber die Wissenschaftsgemeinschaft umspannt den Globus. Und es geht immer grundsätzlich darum, Tatsachen herauszufinden. Und dann frage ich mich, was diese Welt im Innersten zusammenhält. Ich frage mich, was diese Welt vor dem Absturz grad noch hält. Und ich komm auf die alte Geschichte. Ich seh sie vielleicht in neuem Licht. Was diese Welt hält, ist love, love, love. It's only love, love, love. Es ist einfach nur Liebe. Es ist einfach nur Liebe. Diese Welt zusammenhält. Was hält mich denn am Leben? Das sind die Dinge, die ich mag. Was hält mich denn am Leben? Das sind die Menschen, die ich mag. Was hält mich denn am Leben? Was ist dieses Leuchten? Was hält mich denn? Und auch wenn ich ganz unten bin. Und auch wenn ich ganz unten bin. Und ich war schon ganz unten. Und ich hab gedacht, was will ich noch hier? Was will ich in dieser Scheiße, aus der ich nicht rauskomme? Und ich hab's nicht geschafft, rauszukommen. Was bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wäre doch am besten, ich springe über die Klinge, ich springe irgendwo raus, ich mache endlich mal Schluss. Aber ich bin immer noch da. Was ist das denn, das mich hält an dieser Welt?
glaube, innen drin. Innen drin ist irgendwas, das mir noch die Stange hält und sagt, ey, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich lieb dich. Ich lieb dich, wie du bist. Ich lieb dich auch mit all deinem Mist. Ich lieb dich. Ich lieb dich so, wie du bist. Ich lieb dich auch mit allem Mist. Ich lieb dich. Verdammt nochmal, ich lieb dich. Ich lieb dich, lieb dich, lieb dich. Auch wenn alles scheinbar zusammenbricht, ich verlass dich nicht. Ich verlass dich nie.
Wenn ich den anderen als Partner mit einem gemeinsamen Interesse wahrnehme, spreche ich anders. Ich vertraue darauf, dass wir gemeinsam Lösungen für anstehende Probleme finden. Und nicht nur das. Gemeinsam können wir Neues schaffen, Träume verwirklichen. Wir können einander in schwierigen Situationen beistehen. Konflikte sind verhandelbar. Und verschiedene Sichtweisen verhelfen zu einer genaueren Betrachtung einer Sachlage. Und verschiedene Sichtweisen verhelfen zu einer genaueren Betrachtung einer Sachlage. Voraussetzung ist, dass ich auch mein eigenes Verhalten mit einbeziehe, bereit bin, die eigene Position zu hinterfragen und Kritik nicht als Angriff aufzufassen, sondern als Möglichkeit einer Überprüfung meiner Sichtweise und mögliche Verbesserung meiner Bemühungen. Dazu muss ich aber die Erfahrung gemacht haben, dass Zusammenarbeit hilfreich ist, dass ich respektiert werde, meine Grenzen gewahrt, meine Anliegen ernst genommen und dass meine Anwesenheit und Mitarbeit geschätzt wird. Ich habe hier nun zwei konträre Systeme herausgearbeitet. Welches ist realistischer, mag man nun fragen. Auf welcher Basis agieren wir? Auf der Bedrohung oder der des gemeinsamen Interesses? Wir entscheiden. Wir entscheiden. Immer.
Und dann stehen wir da. Schauen den Mond an und es ist kein Blutmond mehr. Es ist ein goldener, runder Honigmond und dann stehen wir da. Schauen den Mond an und ich nehme deine Hand und du nimmst meine Hand und wir stehen ganz nah. Stehen wir da. Und wir müssen nicht mehr Täter und Opfer sein.
Das war Was sagt die da? Von Elvira Stecher. Alle 4 Wochen dienstags von 13 bis 14 Uhr, in der Wiederholung am Donnerstag um 12 Uhr auf der Wüstenwelle auf 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 und weltweit via Livestream auf www.woiste-welle.de. Nachzuhören auf meinem Blog und Podcast Was sagt ihr da? Auf der Homepage der Wüstenwelle.
Und dann stehen wir da und schauen den Mond an. Aber was das eigentlich Interessante dran ist, wir stehen zusammen da und wir schauen zusammen den Mond an. Und dann stehen wir da und schauen den Mond an. Und schauen den Mond an.